Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, ob der Otto-Katalog und das Benutzerhandbuch von Windows zu den Büchern gehören, die die Welt verändert haben? Sind Sie auch der Meinung, dass J.D. Salingers Roman Der Fänger im Roggen keine verstaubte Schullektüre, sondern ein Kultbuch ist? Würden Sie sich als Literaturwissenschaftler nicht nur mit Goethe und Schiller, sondern auch mit Happe Kerkeling befassen? All das hat Christian Klein getan. Als Professor für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Bergischen Universität in Wuppertal. Und anscheinend macht das nicht nur ihm irre Spaß, sondern auch seinen Studenten. Schließlich wurde er für seine Lehre ausgezeichnet. Nun verlässt er Wuppertal nach rund 20 Jahren und geht an die Uni Saarbrücken. Selbst schuld, könnte man sagen, doch das hat gute Gründe und so ganz wird der Wuppertal auch nicht verloren gehen. Warum nicht und wie sein Leben als Literaturwissenschaftler aussieht, erzählt er uns in der Wuppertaler Auslese. Herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Klein.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Martin Gehr.
Sie haben 2019 zusammen mit Andreas von Arnaud ein Buch geschrieben mit dem Titel »Weil Bücher unsere Welt verändern«. Gibt es ein Buch, das Ihre Welt verändert hat?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich gleich mal die Brücke zu den Kultbüchern schlagen darf, ein Buch, was mich in meiner Jugend sehr beeinflusst hat oder beeindruckt hat, ist der erwähnte Fänger im Roggen von Jerome D. Salinger, was ich gelesen habe, weiß ich nicht, da war ich so 13, 14 und da wird ja so eine Gegenwelt aufgebaut, die Welt der Jugendlichen einerseits gegen die Welt der Erwachsenen und die Welt der Erwachsenen ist verlogen und da werden nur Unwahrheiten erzählt und die Wahrhaftigkeit findet sich unter jungen Leuten, Jugendlichen und diese auch die Erzählweise und diese Weltsicht, die da so ein bisschen negativ damals war, was man ja vielleicht in der Pubertät dann auch mal so verfolgt, das hat mich damals sehr beeindruckt und sehr beeinflusst auf jeden Fall.
Wo Sie gerade auf die Kultbücher zu sprechen kommen, ist das eine Generationenfrage? Also heute sagt man zum Beispiel, Harry Potter ist Kult, was oftmals ja auch mit denjenigen zusammenhängt, die damit aufgewachsen sind. Oder sind Kultbücher, wenn sie einmal Kult waren, für die Ewigkeit?
Also Kultbücher sind schon ein generationenspezifisches Phänomen. Also in der Hinsicht einerseits, dass sie vor allem in der Adoleszenz eine besondere Rolle spielen. Also Leute so zwischen 13, 14 und Anfang 20 sind besonders empfänglich für diese besondere Form der Rezeption, die sich dann in so einem Kultbuchphänomen widerspiegelt. Und andererseits ist es auch äußerst selten der Fall, dass ein Kultbuch später nochmal auf eine besonders emphatische Weise rezipiert wird. Also die sind häufig relativ dicht am Ersterscheinungstermin sozusagen dran, dass sie dann eben mit so einer kultischen Rezeption, wie das im Einzelnen aussieht, kann ich gleich nochmal erläutern, rezipiert werden. Und dann werden sie manchmal in den Kanon aufgenommen und werden dann auch sowas wie Klassiker, wie bei Die Leiden des jungen Werther zum Beispiel von Goethe oder eben auch Fänger im Roggen von Jerome D. Salinger. Das muss aber nicht sein. Es gibt auch Kultbücher, die danach, obwohl sie so wahnsinnig emphatisch rezipiert wurden, wieder in Vergessenheit geraten, wie bei Ernst Gläser Jahrgang 1902 zum Beispiel. Der Roman ist Ende der 20er Jahre erschienen und war letztlich gleich auf in der Rezeption mit Im Westen nichts Neues. Und hat einer bestimmten Jugendgeneration, nämlich die auch im Titel schon angesprochen wird, Jahrgang 1902, das waren die, die zu jung waren, um im Ersten Weltkrieg aktiv zu kämpfen, deren Leben aber genauso vom Kriegsgeschehen beeinflusst war und die bis dahin in der Öffentlichkeit und in der Literatur und im Journalismus keine Rolle spielten. Also bis dieser Roman erschien, war quasi das Weltkriegsnarrativ geprägt von Leuten, die im aktiven Kampf waren. Gab es wahnsinnig viele Offiziersmemoiren und so weiter, also Kämpfererinnerungen. Das ist ja eben im Westen nichts Neues, wird ja auch so inszeniert im Marketing, obwohl das gar nicht so war, aber das ist eine andere Geschichte. Und dieser Roman Jagen 1902 hat dann den um 1902 Geborenen so eine Art Masternarrativ gegeben, in das sie sich emotional einklinken konnten. Und das war dann super erfolgreich und geriet dann aber in der Nachfolge auch wieder in Vergessenheit. Das hat auch mit der Biografie des Autors zu tun, aber...
Also sind persönliche Bezüge ganz wichtig?
Die sind ganz wichtig. Kultbücher docken einerseits an so spezifischen Mentalitätslagen der Zeit an. Also die bündeln was sowieso im Schwange ist einerseits. Und die bieten den Leserinnen und Lesern eben die Möglichkeit, quasi aus so einem Gefühl der Vereinzelung Teil einer virtuellen Gemeinschaft zu werden. Und der Eindruck, der bei Kultbuch oder bei den Leserinnen und Lesern von Kultbüchern entsteht, ist dann der, das Buch spricht nicht nur zu mir, sondern auch für mich. Ja, da wird was erstmals, also was ich irgendwie schon die ganze Zeit so fühle, wird da zum Ausdruck gebracht. Und das mündet dann in so einer spezifischen Praxis, dass man eben, wie ich das als Jugendlicher gemacht habe, mir irgendwelche Absätze aus Salinger abschreibt und an die Wand pinnt oder das Buch immer dabei hat. Und wenn das eben nicht nur individuell der Fall ist, also dass das eine Einzelperson so rezipiert, sondern eine größere Gruppe, unabhängig voneinander, dann spricht man von einem Kultbuch. Und das bedeutet dann eben im Unterschied zu Harry Potter, würde ich sagen, in meiner ein bisschen strengeren literaturwissenschaftlichen Differenzierung, dass die Fiktion in die Wirklichkeit verlängert wird sozusagen. Also dieser Roman wird dann zur Folie, vor der das eigene Leben und das eigene Wahrnehmen immer wieder interpretiert wird. Während das bei Harry Potter, auch wenn die sich dann auch mal angezogen haben zur Neuerscheinung des nächsten Bandes, wie, was weiß ich, irgendwelche Zaubererinnen und Zauberer, da ist es dann doch so bei Harry Potter, dass quasi man aus dem Alltag, aus der Wirklichkeit sich suspendiert und in die Fiktion flüchtet, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu stark, aber quasi sich entführen lässt in die Fiktion. Und beim Kultbuch ist es quasi andersrum, dass die Fiktion mitgenommen wird in den eigenen Alltag und in die eigene Wirklichkeit.
Sind denn vor allem halt junge Menschen so empfänglich halt für diese Emotionen, die diese Bücher erwecken können?
Ja, ich weiß nicht, ob das nur junge Leute sind, aber es sind vor allem, also ich beschäftige, wenn ich mich damit beschäftige und versuche rauszuarbeiten, welche Texte jetzt Kultbücher sein könnten und was so spezifische Erzählverfahren sind, dann brauche ich ja Anhaltspunkte dafür, dass etwas im Sinne eines Kultbuchs rezipiert wurde. Das heißt, ich brauche irgendwelche Quellen und Dokumente, aus denen ich erschließen kann, dass ein Buch, das vor 100 Jahren erschienen ist, in so einem Sinne rezipiert wurde. Und dann gibt es eben Leserbriefe oder Briefzeugnisse und so weiter, Briefwechsel, in denen das dann erwähnt wird. Und die sind dann häufig, also diese Zeugnisse sind dann häufig von jungen Leuten, was, glaube ich, damit zusammenhängt, dass diese Kultbücher im Kontext der Identitätsbildung eine besondere Rolle spielen, nämlich eben auch in der Adoleszenzphase, wo quasi die Gesellschaft allmählich von einem erwartet, dass man ein unverwechselbares Individuum wird, also nicht mehr wie als Kind quasi wahrgenommen wird als Tochter von oder Sohn von, sondern man tritt der Gesellschaft als eigenständiges Individuum gegenüber. Und in diesem Kontext der Identitätsbildung können Kultbücher eine wichtige Rolle spielen, weil sie einerseits es ermöglichen, sich von anderen abzugrenzen, eben von denjenigen, die den Sinn dieses Buches nicht so verstanden haben wie man selbst, also die eben da nicht so emotional von gepackt werden wie man selbst. Also einerseits Abgrenzung von anderen, andererseits ist man aber trotzdem in dieser Gemeinschaft der Gleichgestimmten und Gleichgesinnten aufgehoben, die eben dieses Kultbuch auch so rezipieren wie man selbst.
Wie ist es denn mit der Sprache? Kann man die Sprache, die damals stattgefunden hat, heute noch von jungen Menschen annehmen lassen oder müssen sie neu interpretiert werden? Also als wir uns auf das Gespräch vorbereitet haben, hat Johanna zum Beispiel erwähnt, Shakespeare wird man nie los. Aber wie man ja merkt, in den vergangenen Jahren gab es ja auch so Formen von Neuinterpretation. Es gab diese berühmte Verfilmung mit Leonardo DiCaprio zu Romeo und Julia, die wie so ein Mafia-Thriller aufgebaut war. Aber die Verse waren, glaube ich, original. Also ist das eine Möglichkeit, um solche Klassiker heute wieder lebendig zu machen?
Das kann schon sein. Ich würde aber sagen, also wenn Shakespeare heute noch gekannt wird und geschätzt wird und auch neu interpretiert wird, dann liegt das weniger daran, dass er heute nach wie vor als Kultautor rezipiert wird, sondern eben als Klassiker. Also da hat man sich über Jahrhunderte quasi darauf geeinigt, dass der zum Kernbestand der Literatur, der Hochliteratur gehört und der ist es wert, immer wieder neu interpretiert zu werden. Aber Sprache ist bei Kultbüchern eben auch besonders wichtig, weil die häufig so eine unmittelbare Leseransprache inszenieren. Also da richtet sich dann, meistens sind es Ich-Erzähler, richten sich dann an ihre Leserinnen und Leser direkt unmittelbar, sodass die quasi auch als Vertraute angesprochen werden. Oder noch extremer ist es ja in dem Die Leiden des jungen Werther von Goethe, der ja ein Briefroman ist. Und man ist quasi der Adressat der Briefe und Werther schreibt quasi an uns als Leserinnen und Leser, die wir dann eben diese Briefe lesen. Und diese direkte Leseransprache ist einerseits wichtig und andererseits operieren Kultbücher häufig mit dem, was man in der Literaturwissenschaft dann Leerstellen nennen würde. Also es ist nicht immer alles ins kleinste Detail ausbuchstabiert, sondern es bleibt viel Raum für die Leserinnen und Leser, quasi was Eigenes mit einzubringen, also wie die Figuren aussehen zum Beispiel oder wie die Räume aussehen und so weiter, sodass die erzählte Welt eben auch zur eigenen Welt wird und man quasi ständig dabei ist, das, was da geschrieben steht, mit den eigenen Vorstellungen zu verknüpfen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
Spielt es denn eine Rolle, ob man das liest oder sieht? Weil heutzutage ist die junge Generation ja stark visuell ausgeprägt, vielleicht auch nicht mehr so geduldig. Es wird in den sozialen Medien geswiped ohne Ende. Man hat ein paar Sekunden Zeit und dann muss schon was Neues kommen bei einem Buch. Zumal wenn es, sagen wir mal, sehr, sehr dick ist, muss man sich ja Zeit nehmen. Und so ein Film komprimiert so eine Geschichte oftmals. Ist das eine Methode, das besser zu konsumieren oder hängt das davon ab, wie man es machen möchte?
Also das ist auf jeden Fall erstmal was anderes. Ob es jetzt besser ist, weiß ich gar nicht. Ich habe mich mit Kultfilmen auch nicht so intensiv beschäftigt, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass Kultbücher sich für mich dadurch definieren, dass man quasi ein individuelles Lektüre-Erlebnis hat, was aber auch andere zu einer vergleichbaren Zeit haben. Und bei einer Filmrezeption, da weiß man nie genau, was ist quasi mein Anteil, dass ich den jetzt so gut finde und was ist der Anteil an der ganzen Stimmung im riesen Kinosaal, wo alle 300 Leute wahnsinnig begeistert sind von dem Film. Und finde ich den jetzt vielleicht so gut, weil meine, weiß ich nicht, die Leute in den Sitzreihen davor und dahinter den so gut fanden. Deswegen habe ich jetzt mich mit Kultfilmen nicht so intensiv befasst. Aber es gibt natürlich auch Kultfilme, klar, die ich mir dann aber nochmal genauer angucken muss.
Ich meine, Martin, du hast es ja eben schon erwähnt. Aktuell, also es gibt ja mittlerweile so viele Medien, die die Aufmerksamkeit von Menschen einfach für sich beanspruchen können. Also ich meine, mit dem Smartphone hat man jederzeit Filme, Serien, Bücher, Social Media zur Hand. Also ist das Medium Du Buch auf dem absteigenden Ast oder erfährt es wieder einen Boom durch BookTok und Bookstagram? Wie ist da Ihre Wahrnehmung?
Also bis vor ein paar Jahren hätte ich befürchtet, dass es auf dem absteigenden Ast ist. Im Moment habe ich den Eindruck, dass es eher das Gegenteil der Fall ist, dass es so eine Sehnsucht dazu gibt, sich mit irgendwas nicht Technischem in die Ecke zu setzen und sich dadurch entführen zu lassen in eine andere Welt. Wir haben ja vor der Aufnahme auch schon mal kurz über diese New Adult oder Young Adult Romane gesprochen, die wahnsinnig erfolgreich sind und dem Buchhandel oder der Verlagslandschaft so ein bisschen im Moment das Geschäft versüßen. Und das ist, glaube ich, Ausdruck von dieser Sehnsucht, etwas zu haben, mit dem man sich einfach konzentriert irgendwo individuell hinsetzen kann. Klar, man kann sich dann auch mit anderen Leuten darüber unterhalten, aber es ist nicht immer so ein Zwang zur unmittelbaren Reaktion oder Interaktion mit anderen. Und das ist ja eigentlich auch das, was Literatur so faszinierend macht, dass man eigentlich gar nicht viel braucht. Also ein Buch funktioniert, also technisch funktioniert ein Buch immer, wenn man nicht gerade irgendwie es in die Badewanne oder im Meer versinken lässt. Aber das muss nicht viel Akku haben und kein Netz, sondern da kann ich mich irgendwo hinsetzen und dann in andere Leben eintauchen. Und das ist ja das Irre bei Literatur, dass ich die Möglichkeit habe, an Erfahrung teilzunehmen oder sie gefühlt vielleicht sogar selber durchzumachen. Erfahrungen, die ich sonst nie machen würde, und Perspektiven auf die Welt nachzuvollziehen, die ich sonst nie einnehmen würde, ohne dass es jetzt wahnsinnig viel technischen Aufwand braucht. Und im Moment scheint es so ein Bedürfnis danach zu geben, das wieder stärker in den Vordergrund zu rücken. Und das finde ich super.
Aber war das nicht früher auch so? Also ich erinnere mich an meine Kindheit, wo mein Kultbuch, über das auch nichts mehr drüber gehen wird, die unendliche Geschichte von Michael Ende war. Und da wird ja quasi genau das erzählt, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich dass man mit Fantasie neue Welten erschafft und quasi auch selbst Teil dieser Geschichte wird durch Bastian Balthasar Buchs, der das Buch liest und dann quasi diese Welt, die da entsteht, Fantasien, rettet. Ist das heute nur eine neue Form?
Also das Prinzip ist, glaube ich, das gleiche. Das war schon immer so, ne? Da haben Sie ganz recht. Ich habe nur den Eindruck, dass die Wertschätzung dessen, was das Buch leistet, im Moment steigt. Also, dass es nicht gesagt wird, also man hatte ja eine Zeit lang den Eindruck, dass es ein Nachteil des Buches, des gedruckten Buches war, dass es nicht irgendwelche technischen Gadgets hatte und alle brauchten auf einmal ein Kindle und einen E-Reader, weil man da wahnsinnig viele andere Sachen auch noch machen konnte. Und ich kenne inzwischen Leute, die sagen, sie fahren lieber mit drei dicken gedruckten Büchern in den Urlaub als mit einem E-Reader, obwohl das praktischer wäre, weil man eben, wenn man das Buch hat und sich da in den Liegestuhl irgendwo in den Schatten setzt, viel stärker konzentriert ist und sich eben dann, also diese Bereitschaft, sich dann auch wirklich entführen zu lassen und sich nicht immer ablenken zu lassen, dann größer ist. Und das war früher so, da gab es solche technischen Ablenkungen noch gar nicht. Dann gab es eine Phase, wo diese technischen Ablenkungen wahnsinnig attraktiv waren und ja auch immer noch sind. Und das gibt ja auch ganz tolle Sachen und so. Ich will jetzt gar nicht wie so ein alter Mann klingen, der das alles verteufelt. Ich nutze das ja alles selber, aber ich versuche halt nur zu beschreiben, dass ich den Eindruck habe, dass im Moment gerade das Nicht-Technische des Buches die Attraktivität steigert.
Wir haben jetzt einiges über das Thema Romane besprochen und auch was Geschichten angeht. In der neueren deutschen Literaturwissenschaft haben Sie sich auch mit Sachbüchern befasst. Unter anderem haben Sie auch ein Handbuch Biografie rausgebracht. Ist das auch ein Markt, der wieder steigt? Also man merkt ja, dass in den letzten Jahren sehr viele, sowohl, sagen wir mal, Prominente als auch Semi-Prominente ihre Autobiografie geschrieben haben oder haben schreiben lassen. Das kommt auch sehr gut an, landet teilweise dann auch auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass heutzutage viele Promis ja auch zumindest das Gefühl vermitteln, nahbarer zu sein, indem sie auch ein eigenes Instagram-Profil haben oder so was posten. Ist das heutzutage in Mode oder auch etwas, was sich längerfristig halten wird?
Also das wird sich, glaube ich, halten und das ist auch nichts Neues. Also es gab schon in den 1920er Jahren, also vor über 100 Jahren, eine große Diskussion im Feuilleton darüber, was es eigentlich mit dieser biografischen Mode auf sich hat. Und da fiel tatsächlich auch dieses Schlagwort von der biografischen Mode, weil es damals so einen Trend gab, dass Romanschriftsteller auf einmal Biografien geschrieben haben und es dann, das würde jetzt zu weit führen, das auszuführen, aber es gab dann quasi einen Zuständigkeitsstreit zwischen den Disziplinen. Wer ist eigentlich quasi zuständig für die Biografik, die Geschichtswissenschaftler oder auf einmal die Schriftsteller, und da fühlten quasi, die hatten die einen den Eindruck, dass die anderen ihm die Butter vom Brot nehmen. Und damals wurde schon kritisiert, was heute im Fachdiskurs auch immer mal wieder kritisiert wird, dass im Rahmen von biografischen Texten, Biografien oder vielleicht auch ein bisschen allgemeiner biografischen Erzählungen, also es gibt ja auch wahnsinnig viele biografische Filme und so weiter, Biopics, dass da Lebensläufe präsentiert werden, die relativ linear ablaufen. Und Brüche und Scheitern und Neuanfangen und so in vielen Biografien eher eine untergeordnete Rolle spielt. Und die Frage, die damals dann schon diskutiert wurde, war, ob da nicht die Biografien, also die textuellen Biografien, so ein Konzept von Lebenslauf am Leben halten, das eigentlich damals vor 100 Jahren schon überholt war. Und diese Frage finde ich interessant, weil man sich natürlich damit beschäftigen kann, zu überlegen, wie das Wechselverhältnis von Wahrnehmung von eigenem Leben und der medialen Repräsentation anderer Leben aussieht. Ob ich mein Leben nicht immer auch im Abgleich mit den biografischen Erzählungen lebe, die ich kenne. Also und auch so inszeniere heutzutage ja eben über Instagram und so weiter. Und also ich glaube schon, dass das eine Wechselwirkung ist. Ja? Also dass jetzt nicht nur Textbiografien, sondern quasi alle Arten von medialen Repräsentationen von Leben Dritter, so müsste man das ja vielleicht technisch beschreiben, auch was mit unserer Vorstellung von unserem Leben machen. Ich habe jetzt im letzten Semester gerade ein Seminar gemacht zu biografischen Erzählungen und da ging es dann auch um die Frage, welche Rolle Biografien von Berühmtheiten und so weiter für die Wahrnehmung des eigenen Lebens spielen. Und da stellte sich schon raus, dass viele, also zumindest was die Inszenierung des eigenen Lebens auf Social Media angeht, da bestimmte Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren. Und das war, glaube ich, schon immer die Funktion auch von Biografien, dass man sie liest, weil da vermeintlich vorbildhafte Leben präsentiert werden oder vielleicht auch Leben, die so schief gelaufen sind, dass man daraus zumindest den Schluss ziehen kann, wie man es nicht machen sollte. Und das ist aber vielleicht auch, also biografisches Erzählen gibt es vermutlich seit Menschen erzählen, ja, seitdem erzählen wir was von uns und über andere. Und das ist ja möglicherweise auch so eine anthropologische Konstante, ja, dass wir uns unser Leben erzählen und das interessant finden, was wie andere Leute gelebt haben.
Und man vergleicht ja auch immer sehr, sehr viel, auch wenn es nur unterbewusst ist, aber irgendwie trotzdem.
Ja, und es spielt eben eine Rolle, zu sehen oder zu lesen, wie andere das gemacht haben. Und das, glaube ich, macht schon die Attraktivität der Biografik aus und deswegen, glaube ich, wird es nie aussterben.
Sie haben sich ja auch sehr viel mit Comics befasst. Haben Sie einen Lieblingscomic?
Also, als ich Kind war, das ist ja meistens so, dass Leute, die sich mit Comics beschäftigen, als Erwachsene, auch als Kinder schon Comics gelesen haben. Und ich habe als Kind auch alles Mögliche gelesen. Und besonders gut gefallen hat mir Nick Natterton, den jüngere Leute heute gar nicht mehr kennen. Das war so in den, also ich habe es auch nicht in den 50ern gelesen, dafür bin sogar ich ein bisschen zu jung. Aber das kam dann irgendwann mal als gebundenes Buch raus. In den 50ern sind die wochenweise in einer damals sehr bekannten Zeitschrift namens Quick erschienen. Und die sind dann irgendwann als Buch erschienen. Und dann habe ich sie, weiß ich nicht, irgendwann in den 80er Jahren gelesen. Und das sind Geschichten von einem, so eine Art Sherlock Holmes, deutschen Sherlock Holmes Verschnitt. Und so eine Kreuzung aus Sherlock Holmes und James Bond. Also der nämlich wahnsinnig viele technische Gadgets auch schon hatte und wahnsinnig irre Autos und Apparaturen und so weiter. Und ein besonderes Merkmal dieser Comics war, dass der Zeichner Manfred Schmidt, heißt er, so Querschnitte gemacht hat durch diese technischen Apparaturen. Also da war dann irgendwie eine Kiste, in der gerade jemand verschwunden war und dann war in einem Bild so ein Querschnitt, dass man da reingucken konnte und sehen konnte, wie das da drin aufgebaut ist, dass diese Person da drin verschwinden konnte und so weiter. Und das fand ich als Kind total interessant. Und interessant fand ich auch die Geschichten um Gaston, Das ist so ein von Franquin, belgischer Comiczeichner. Gaston ist so ein Verlagsbote, der nur für Chaos sorgt, immer die besten Absichten hat und ganz liebenswert ist, aber total chaotisch und immer alles besonders gut macht und dann geht es besonders schlecht aus. Das fand ich auch lustig. Und jetzt, wenn es um Graphic Novels geht, also um ein bisschen ernsthaftere Comic-Erzählungen, oh, das ist ja unter anderem ein Merkmal von Graphic Novels, gibt auch noch andere, aber wenn es jetzt ein bisschen ernsthafter wird, dann finde ich nach wie vor Maus von Art Spiegelman einen Meilenstein der Comic-Geschichte, denn da, in dieser Graphic Novel Maus, arbeitet Art Spiegelman die Geschichte seines Vaters auf, der Auschwitz überlebt hat, oder seiner Eltern, die Auschwitz überlebt haben. Und er erzählt im Rahmen dieser letztlicher biografischen Erzählung seines Vaters auch seine eigene Autobiografie. Also was macht das mit ihm, quasi, dass er ein Kind ist von einem Paar, das Auschwitz überlebt hat. Und diese Graphic Novel hat gezeigt, dass man quasi alles in Comicform erzählen kann. Und Art Spiegelman nutzt auch wirklich fast alles an visuellen und technischen, erzählerischen Möglichkeiten, die der Comic bietet. Also das ist wirklich eine großartige Graphic Novel, die ja meines Erachtens auch nicht zu Unrecht immer wieder zu den 100 wichtigsten Büchern des 20. Jahrhunderts gezählt wird.
Also man sieht das halt auch durch Comics oder Graphic Novels, dass eine Geschichte halt eben nicht weniger wert ist. Also für viele hält sich ja auch noch dieses Klischee, ja, Comics sind halt für Kinder, aber dem ist überhaupt nicht so.
Da würde ich Ihnen voll zustimmen, also beidem, dass es dieses Klischee noch gibt. Es ist auch gar nicht so lange her, da musste ich Kolleginnen und Kollegen gegenüber jetzt nicht argumentieren, warum ich an der Uni ein Seminar mache zu Comics und Graphic Novels, aber es gab schon so ein paar gerunzelte Augenbrauen, gerunzelte Stirn. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Also diese Vorstellung, dass Comics was für Kinder sind, hält sich hartnäckig. Und da kann man nur gegenarbeiten, indem man eben das ganze Spektrum an Comic-Erzählungen präsentiert. Und ich würde genauso zustimmen, dass man eben alles in Comicform erzählen kann. Und es gibt ja auch deutsche Autoren wie Reinhard Kleist zum Beispiel, der jetzt immer wieder schwierige Biografien zum Beispiel ins Zentrum oder komplexe Biografien ins Zentrum seiner Comic-Erzählungen rückt und auch zeigt, dass das jetzt nicht nur was ist, was Amerikaner gut können, was sie gut können, klar, aber es gibt eben auch deutsche, bedeutende deutsche Comiczeichnerinnen und Comiczeichner, obwohl Deutschland eben eine relativ verspätete Nation ist, was die Comicgeschichte angeht.
Jetzt haben wir Romane, Biografien, Comics, das sind ja alles Dinge, worüber wir gesprochen haben, die Sie nicht nur persönlich interessieren, sondern die auch Teil Ihrer Arbeit sind. Wie vermittelt man denn heutzutage solche Themen an Studierenden, die ja teilweise genau das machen wollen, was Sie machen, nämlich das irgendwann pädagogisch weiterzugeben?
Also ich würde sagen, in der Art der Vermittlung hat sich vielleicht jetzt in Bezug auf so technische Gegebenheiten was geändert, aber wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was ein Buch ausmacht, ist eben das Lesen und das jetzt im Seminar dann das reflektierte Sprechen darüber. Und im Idealfall hat man vorher so ein paar theoretische und analytische Grundlagen gelegt, also dass man weiß, was so spezifische Erzählverfahren sind zum Beispiel, damit man die dann auch erkennen kann und reflektieren kann, welche Wirkung das hat, dass da auf einmal irgendwie eine andere, also was weiß ich, vom personalen Erzähler zum Ich-Erzähler gewechselt wird oder so, dass man das überhaupt feststellt und dann darüber nachdenkt, welche Wirkung das haben kann. Und in der Art der Vermittlung hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert. Also klar, man hat irgendwelche, man nutzt bestimmte Tools, technische Sachen, die man dann einbindet, vor allem in Vorlesungen, klar. Also da würde ich schon sagen, hat sich bei mir zumindest in der Art der Vermittlung viel geändert, auch durch Corona, weil man gezwungen war, auf einmal sich mal genauer mit den Programmen, die man seit Jahren benutzt, zu beschäftigen und festzustellen, was da technisch alles möglich ist. Und wenn es möglich ist, versuche ich immer auch in der Lehre, also gerade in Vorlesungen, auch mal was Visuelles einzubauen. Denn 90 Minuten sind schon lang, also die Studis dann da sitzen und zuhören müssen. Das stelle ich selber immer wieder fest, wenn ich mal in einem Vortrag bin. Also 90 Minuten sind da schon lang und das mal aufzulockern auch, dass die dann mal irgendwie einen Textauszug bekommen, wo sie sich in Partnerarbeit dann auch mal austauschen können und so. Das hat man auch schon vor Jahren gemacht, klar, aber das kann man jetzt eben auch technisch unterstützt machen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist die Herangehensweise erstmal die gleiche wie vor 20 Jahren.
Aber was, also macht, zumindest bei mir. Was macht denn Ihre Lehre so besonders? Sie sind ja 2019 ausgezeichnet worden mit dem Lehrpreis und haben 2020 den Uni at Home Sonderlehrpreis bekommen. Da muss ja irgendwas anders gewesen sein.
Also dieser Uni at Home Sonderlehrpreis war, wurde eben im Kontext dieser unter Corona-Bedingungen stattfindenden Lehre vergeben und war, glaube ich, eben auch das Resultat dessen, dass ich versucht habe, möglichst abwechslungsreich das Programm der Vorlesung, damals war das eine Vorlesung, zu gestalten, indem ich auch, also jetzt nicht nur mich irgendwie 90 Minuten abgefilmt habe, wie ich da irgendwas erzähle, sondern Filmbeispiele eingebunden habe oder die Studis einen Text habe lesen lassen, zu dem sie dann irgendwelche Fragen auf einem anderen in einem anderen Portal beantworten mussten und so. Also, dass man so ein bisschen abwechslungsreicher beschäftigt war. Ne? Das war alles natürlich jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Also, das musste ich mir ja, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, aber bei uns wurde, ich weiß gar nicht wann, im März, glaube ich, oder so, dann beschlossen, dass man im April Online-Lehre zu machen hat und keiner hatte jemals vorher von Zoom oder so gehört. Das war dann alles relativ kurzfristig, musste man sich das aneignen. Und ich glaube, den Preis habe ich auch dafür bekommen, weil die Studis, also gar nicht, weil ich das alles so irre wahnsinnig toll gemacht habe, sondern weil die Studis gemerkt haben, dass ich mir Mühe gegeben habe, unter den Bedingungen eine halbwegs ansprechende Lehre zu bieten. Und die Studis waren damals auch und sind es ja sowieso sehr verzeihend, was Fehler und so angeht. Und ansonsten ist, glaube ich, also ich versuche in der Lehre mich mit Themen zu beschäftigen, die mich sowieso interessieren. Und ich glaube, das merkt man dann auch. Also wenn man von irgendwas begeistert ist und einen Text gut findet, dann vermittelt sich das. Man kann natürlich auch im Negativen besonders tangiert sein von irgendwelchen Texten und sich damit beschäftigen. Wichtig finde ich halt, dass man da jetzt nicht nur sein Programm abspult, sondern versucht, in Interaktion zu treten.
Glauben Sie, dass das bei denjenigen, die dann, sagen wir mal, Deutsch auf Lehramt studiert haben, in der Praxis auch funktioniert? Sie merken das ja wahrscheinlich als Professor selbst, dass Sie immer weniger Zeit haben, Inhalte zu transportieren, sondern immer mehr Verwaltungsaufgaben vielleicht auch bekommen oder teilweise, was die Lehrer angeht, die ja auch nicht nur Inhalte vermitteln müssen, sondern auch, sagen wir mal, sozialpädagogisch, psychologisch tätig sein müssen, um die Klasse überhaupt zusammenzuhalten. Ist es schwieriger geworden, heute Unterricht zu gestalten? Oder kann man solche Inhalte noch nach außen bringen, dass sie auch gehört werden?
Also wie dann die Weitergabe oder weitere Vermittlung in der Schule aussieht, das kann ich nicht beurteilen, weil da bin ich ja nicht dabei. Und meine Seminare sind ja auch fachwissenschaftliche Seminare. Das sind jetzt keine literaturdidaktischen Seminare, die sich dann vor allem mit der Frage beschäftigen, wie ich das dann die Inhalte an Schülerinnen und Schüler weitergeben kann, sondern bei uns geht es ja darum, das der Vokabular, die Methoden und so weiter der Literaturwissenschaft einzuüben. Und also ich stelle schon auch fest, dass die Ablenkungsmöglichkeiten viele sind und dass die Bereitschaft, sich ablenken zu lassen, auch jetzt nicht ganz gering ist. Und da müssen wir alle mit umgehen, glaube ich. Also ich meine, das merken wir an uns selber ja auch, dass wir dazu auch bereit sind. Und man muss einerseits da, glaube ich, darauf achten, dass das nicht Überhand nimmt, Man muss, glaube ich, aber sich auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen, wie man sich selber verhält. Und wenn jetzt ein Studi im Seminar mal für, weiß ich nicht, 10 Sekunden auf sein Handy guckt und eine
SMS liest. Sehr optimistisch dann, gesagt, 10 Sekunden.
Ich sitze jetzt extra niedrig hängt. Dann darf man auch nicht gleich ausflippen. Ja, also ich glaube, da geht es um das richtige Maß. Und im Prinzip sitzen die Studis ja auch da, weil sie sich das ausgesucht haben. Das ist ja anders als in der Schule, wo sie bis zu einer bestimmten Klasse ja sein müssen. An der Uni muss niemand sein, ja, sondern die interessieren sich für einen bestimmten Ausbildungsweg, wollen vielleicht mal Lehrerinnen, Lehrer werden und haben sich dann eben auch das Fach Deutsch ausgesucht. Und ja, in der Regel sind viele vernünftig, auch wenn es immer mal Diskussionen gibt, ja, wie wir mit dem Handy umgehen und so weiter.
Was lesen Sie eigentlich selbst gerne? Denn Sie haben ja sehr, sehr viel mit Literatur, mit Büchern, mit Comics zu tun. Und ist es da noch möglich, da das wissenschaftliche Auge zuzumachen beim Lesen?
Eine interessante Frage, die ich zu Beginn von Seminaren häufig auch von Studierenden als Befürchtung formuliert bekomme, dass sie die Sorge haben, sie könnten gar nicht mehr ohne diese literaturwissenschaftliche Brille Texte lesen. Also ich kann das schon noch, also ich weiß nicht, ob ich das kann, das Ganze auszuschalten, aber ich kann das schon genießen. Also ich kann mich auch reinziehen lassen in so eine Geschichte und bin dann gespannt, wie es weitergeht, ohne jetzt immer darauf gucken zu müssen, wie der Text gebaut ist oder gemacht ist. Also das schaffe ich schon. Und ich lese alles Mögliche. Zuletzt habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen von Daniel Kehlmann Lichtspiel beendet, seinen jüngsten Roman über den Regisseur G.W. Papst. Da wären wir auch wieder bei den Wechselbeziehungen zwischen Literatur und Film, den ich total interessant fand, der eben auch so ein bisschen biografische Erzählung ist, also angelehnt an historische Ereignisse, aber dann trotzdem eben Roman, das heißt also, nimmt sich die Lizenz zur Fiktion und erfindet alles Mögliche dazu, also zum Beispiel einen Sohn, den es nicht gegeben hat. Das war ein sehr interessanter Roman, der eben auch, also der gut gemacht ist, aber der einen trotzdem reinzieht und eine spannende Geschichte erzählt.
Und falls Sie nochmal für unsere Hörer und Hörer Ihre Poetikdozentur erklären können?
An der Uni Wuppertal gibt es seit 2022 die Poetikdozentur für faktuales Erzählen, in deren Rahmen jedes Jahr eine herausragende Persönlichkeit nach Wuppertal kommt, um bei verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen über die Besonderheiten und Herausforderungen des faktualen Erzählens zu sprechen. Und faktuales Erzählen meint Erzählen mit unmittelbarem Referenzierbarkeitsanspruch auf außersprachliche Wirklichkeit. So, also das klang jetzt sehr kompliziert. Gemeint ist damit, dass es nicht fiktionale Texte sind. Also im Roman gibt es ein Aussagesubjekt, das ist ein erfundener Erzähler, eine erfundene Erzählinstanz. Und die Aussagen innerhalb dieses Romans haben nur Gültigkeit innerhalb des Romangefüges. Also was Oskar Matzerath in der Blechtrommel sagt, hat nur Gültigkeit im Rahmen dieser erzählten Welt Blechtrommel. Beim faktualen Text ist es so, dass der Autor quasi der Erzähler ist, also eben der Biograf, der das Leben einer anderen Person erzählt. Und da wird der Anspruch erhoben, dass die Aussagen, die in diesem faktualen Text, zum Beispiel einer Biografie getroffen werden, rückbindbar sind an unsere Wirklichkeit. Also dass das stimmt, was da gesagt wird. Und so rezipieren wir die Texte ja auch. Wenn wir eine Biografie lesen, erwarten wir, dass das stimmt, was da drin steht. Klar, der kann sich mal irren oder so weiter, aber der wird uns nicht, er wird jetzt keinen Sohn erfinden zum Beispiel, wie Daniel Kehlmann in seinem G.W. Papst-Roman, sondern da wird quasi die Familie geschildert, wie sie war. Und auch wenn man sich irrt, dann bleibt dieser Anspruch, quasi zuverlässige Aussagen über außersprachliche Wirklichkeit zu treffen, bestehen. So, und das ist faktuales Erzählen. Und das spielt in unserem Alltag eine große Rolle, weil wir uns ständig Geschichten erzählen, wenn wir nach Hause kommen, wie der Tag war und so weiter. Das sind alles faktuale Erzählungen, von denen wir ausgehen, wenn die Person das so erzählt, dann ist das so passiert. Und die spielen aber nicht nur in unserem Alltag eine Rolle, sondern eben auch im Journalismus, vor Gericht. Da werden auch faktuale Erzählungen gegeneinander gestellt und das Gericht muss dann abwägen, welche dann die Mastererzählung ist. In der Geschichtswissenschaft und so weiter. Und nach Wuppertal kommen eben Persönlichkeiten, die sich auf dem Feld des faktualen Erzählens besonders hervorgetan haben und diskutieren mit uns eben über das, was faktuales Erzählen von fiktionalem Erzählen unterscheidet, was es leisten kann und wo die Grenzen liegen, wo die Bedrohungen sind, ja, Stichwort alternative Fakten und so weiter. Also das ist ja eine Erzählform, die auch herausgefordert wird. Und wir hatten bisher eben mit Marcel Bayer im ersten Jahr, Caroline Ehmke im letzten Jahr, Jan-Philipp Remzmer in diesem Jahr schon eine sehr interessante und also interessante vortragenden Riege. Und im nächsten Jahr kommt Thea Dorn, die den Staffelstab übernimmt und dann mit uns darüber diskutiert, eben was faktuales Erzählen ist und sein kann und sein soll.
Jetzt gehen Sie von Wuppertal nach Saarbrücken. Nehmen Sie alles mit oder bleibt noch was hier?
Also die Poetikdozentur bleibt im nächsten Jahr zumindest erstmal noch hier. Und ob wir die dann transferieren nach Saarbrücken, müssen wir dann mal sehen. Aber Thea Dorn ist nach Wuppertal eingeladen. Und das Thema faktuales Erzählen bleibt sowieso auch immer in Wuppertal präsent, weil hier an der Uni das Zentrum für Erzählforschung eine bedeutende Institution ist, die weit über Wuppertal und auch weit über Wuppertal ausstrahlt und international renommiert ist. Und dort ist das faktuale Erzählen auch immer ein Schwerpunktthema. Also es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die sich mit faktualem Erzählen in Wuppertal befassen, sodass das Thema präsent bleibt. Und die persönlichen Beziehungen und auch der fachliche Austausch, ich bleibe auch weiterhin Mitglied des Zentrums für Erzählforschung und da bleibt man natürlich so oder so im Gespräch.
Jetzt würde uns natürlich zum Schluss noch interessieren, warum gehen Sie nach Saarbrücken?
Gemäß diesem Kalenderspruch, das Bessere ist der Feind des Guten, habe ich da einfach ein sehr attraktives Angebot bekommen, einen Lehrstuhl zu übernehmen, der sich eben der neueren deutschen Literatur und aber auch der Medienwissenschaft widmet. Und das konnte ich nicht ausschlagen, das Angebot.
Wie wird diese Stadt Ihnen in Erinnerung bleiben?
Wuppertal? Wuppertal wird immer, ich habe auch eine Wohnung hier, die ich erstmal behalte. Und Wuppertal wird immer eine besondere Rolle in meinem Leben spielen. Ob ich jetzt irgendwann mal wiederkomme oder nicht, bleibe ich dieser Stadt verbunden. Und das ist die Stadt, in der ich, wie soll man das sagen, ohne jetzt zu pathetisch zu werden, also akademisch erwachsen geworden bin, so vielleicht. Und wir haben ja vorhin schon über die Wichtigkeit der Adoleszenz gesprochen. Also das wird immer eine Stadt sein, die aufgrund der Menschen und der Diskussionen, des fachlichen Austauschs und so weiter eine wahnsinnig wichtige Rolle für mich gespielt hat und auch weiterspielen wird.
Gibt es noch eine Verabschiedung oder hat die schon stattgefunden?
Also eine Verabschiedung gab es im kleinen Rahmen, weil ich das jetzt, neige dann selber dazu, dann so ein bisschen melancholisch zu werden bei solchen Gelegenheiten. Insofern haben wir das alles ein bisschen im Rahmen gehalten. Und es wird ja, Abschied ist vielleicht auch das falsche Wort. Also ich werde meinen Schwerpunkt jetzt verlagern. Und Wuppertal wird immer ein Teil meiner Biografie, meines Arbeitens bleiben und ich werde hier auch ein Standbein behalten.
Wir haben zum Schluss unserer Podcast-Folge immer eine Rubrik, die nennt sich This Way or That. Da geben wir Ihnen 5 Begriffspaare vor und Sie müssen sich für eins entscheiden, das Ihnen am meisten zusagt. Hat natürlich alles was mit Literaturwissenschaft oder auch mit der Lehre zu tun. Wir fangen mal an. Vorlesung oder Seminar?
Seminar.
Klausur oder Hausarbeit?
Also grundsätzlich hätte ich immer spontan gesagt Hausarbeit, weil Klausuren finde ich als Prüfungsform schwierig in der Uni. Aber angesichts von KI, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, stehen auch die Korrekturen von Hausarbeiten und das Anfertigen von Hausarbeiten und dann im Folge auch die Korrektur von Hausarbeiten unter besonderer Herausforderung. Und deswegen würde ich nach wie vor sagen Hausarbeit, aber mittelfristig müssen wir auf jeden Fall auch neue Prüfungsformen finden.
Ich denke, zur KI müssen wir nochmal eine eigene Sitzung machen. Forschung oder Lehre?
Beides.
Mensa oder Bibliothek?
Tja, also das ist auch beides wichtig natürlich. Ja, also die Mensa, weil man, also gar nicht, weil ich so gerne esse, was ich auch tue, aber weil man da natürlich immer mit Kolleginnen und Kollegen hingeht und interessante Gespräche führt. In der Bibliothek bin ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so irre viel, weil so wahnsinnig viel über E-Book-Pakete und sowas auch im eigenen Büro zur Verfügung steht. Aber die Bibliothek ist natürlich für Literaturwissenschaftlerinnen und Literaturwissenschaftler immer ein, also heiliger Ort wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ein besonders wichtiger Ort, aber die Mensa auch.
Und zum Schluss, Frank Schätzing mit 1000 Seiten oder dann doch lieber ein Reklamheft?
Frank Schätzing mit 1000 Seiten.
Okay, dann viel Spaß beim Lesen, alles Gute für Saarbrücken und danke, dass Sie hier waren.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Das war die neueste Folge der Wuppertaler Auslese. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es so war, dann schaltet gerne wieder rein. Bis dann.
Tschüss.